Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Mai 1945. Der Krieg ist aus. Deutschland und Europa liegen in Trümmern. SBS-Hörer erinnern sich.
Meine Mutter und ich wollten Milch holen. So zogen wir los mit der üblichen Aluminiumkanne. Als wir die Müllerstraße überquerten, sahen wir den Bus A12 kommen. Nun muss ich erwähnen, dass meine Mutter eine sehr spontane war. Wollen wir nach Frohnau in den Wald fahren, schlug sie vor. Also stiegen wir in den Bus und kletterten in die obere Etage, natürlich vorne, erste Reihe. Ich stand an der vorderen Haltestange und bildete mir ein, den Bus zu lenken. Ab und zu peitschten die Zweige der Straßenbäume gegen den Bus. Es war einfach wunderbar. Die Endstation hieß Pilz. Die Endstation hieß so, weil auf einem runden Platz ein großer, strohgedeckter Pilz stand mit einer Rundumbank. Frohnau war verträumtes Villenviertel im Norden Berlins. Vom Pilz war es nicht weit in den Wald. Gleich vorne an war die Försterei. Ziemlich bald fanden wir die Stelle, wo es Erd- und Blaubeeren gab. Plötzlich hörten wir die Sirenen. Meine Mutter sagte, da kann man nichts machen. Wenn es uns treffen soll, trifft es uns eben. Wir ließen uns davon nicht stören und sammelten. Bald war die Kanne drei Viertel voll. Meine Mutter setzte sich unter einen Baum, um sich auszuruhen. Es war nämlich ein ziemlich heißer Sommertag. Die hohen Kiefern dufteten. In der Nähe war eine große Fläche mit Fahnen. Sie hatten lange Stiele und daran gerade Fächer, die sich wie eine Decke darüber spannte. Ich lief wie in einem kleinen Wald darunter durch. Für einen Fünfjährigen war das gerade die richtige Höhe. Wie fühlte ich mich wohl und geborgen? Der ganze Stress von den Bombenangriffen war vergessen. Plötzlich rief meine Mutter: »Wo steckst du schon wieder, du verdammter Bengel?« Sie hat eine sehr robuste Art, was zu sagen. Als wir am Abend nach Hause kamen, gab es Erdbeeren und Blaubeeren mit Milch auf dem Balkon. Es war ein schöner Tag. Der Balkon spielt in unserem Leben eine entscheidende Rolle. Im Sommer wuchsen darauf Geranien und Feuerbohnen und im Winter wurden darauf die Kohlen gelagert. Der Kohlenmann schleppte sie in hölzernen Kästen die vier Treppen hoch und der größte Teil wurde im Keller gelagert. Eines Tages war was ganz Besonderes los. Wir standen auf dem Balkon und warteten. Die ganze Straße war ein Meer von roten Fahnen, natürlich mit dem schwarzen Hakenkreuz auf weißem Grund. Nach einiger Zeit kam ein großes, schwarzes, offenes Auto um die Ecke. In der Mitte stand winkend der Kriegsminister Hermann Göring im weißen Mantel. Er war auf dem Weg zu der nahen, nach ihm bekannten Kaserne. Ich fand das Ganze wunderbar. Mein Vater kam auf Urlaub. Er brachte mir ein Spielzeug, Riesenrad aus Wien, mit, wo er umsteigen musste. Er erzählte uns, wie es in der fernen Ukraine war, und dass die Kinder immer mit ihren kaputten Spielzeugen zu ihm kamen und sagten, Maschine kaputt. Mein Vater reparierte sie, denn er liebte Kinder sehr. Ich habe meinen Vater immer sehr vermisst, denn er war ja nur selten auf Urlaub da. Ich habe ihn eigentlich nur zweimal so richtig wütend gesehen. Einmal fielen die Bomben, ohne dass es Alarm gab. Wir rannten zum Fenster, als wir die Einschläge hörten. Meine Mutter warf ihren Stopfpilz auf die Couch und ich stützte mich darauf ab, worauf ich mir eine Stopfnadel in die Hand jagte. Worauf ich natürlich laut losheulte. Mein Vater schrie meine Mutter an, was musst du denn den verdammten Stopfpilz hier rumschmeißen? In Wirklichkeit war er natürlich wütend darüber, dass dieser Angriff nicht gewarnt wurde. In einem Nachtangriff hat er uns nicht geweckt, erst als es vorüber war. Er sagte, ihr habt so fest geschlafen, ihr habt nicht einmal die Explosionen gehört. Als wir aus dem Fenster guckten, schauten wir in eine Wand von Feuer. Auf dem Gelände, das brannte, waren Gewerbebetriebe, eine Tischlerei, ein Altwarenplatz, einige Lauben und vieles andere mehr, das nun voll brannte. Es war heiß durch die geschlossenen Fenster und unser Thermometer ging nur bis 50 Grad. Ich war das einzige Kind im Haus und in der Straße war da auch noch nur die Tochter von dem Schlächter. Wir hatten kleine Pappkartons, in die wir immer die Grashüpfer taten, die wir fingen. Es muss wohl Sommer 1944 gewesen sein. Die Luftangriffe wurden immer häufiger. Es ging Tag und Nacht. Meine Mutter entschloss sich, nun doch mit mir nach Thüringen zu fahren, der Stammheimat ihrer Eltern. Wir fuhren nachts. Als wir in Erfurt ankamen, musste der Zug aus dem Bahnhof auf freie Strecke, weil wir wieder einen Angriff hatten. Alles war so gespenstig dunkel, denn es durfte ja kein Licht zu sehen sein. Nach dem Angriff fuhren wir in den Bahnhof zurück und stiegen in einen Bummelzug um. Wir stiegen dann, ich glaube es hieß Großen Bären, aus und mussten da noch 12 Kilometer laufen. Wir tippelten, wie meine Mutter zu sagen pflegte. Die Sonne brannte und die Chaussee schien endlos. Wir erreichten ein Dorf und als wir es gerade durchquert hatten, hielt ein Auto und ein Mann fragte uns, ob er uns mitnehmen könne. Das muss wohl auch ein Parteibonze gewesen sein, denn das war das einzige Auto, das wir sahen. So konnten wir die restlichen 6 Kilometer ohne Mühe überwinden. Ich liebte Reichenbach vom ersten Moment an. Es bestand nur aus wenigen Bauernhöfen. Am Dorfeingang war ein Teich umgeben von Trauerweiden. Enten schwammen darauf. Da war auch der Ziehbrunnen und ein Backhaus. Unsere Verwandten wohnten in der Mitte. Am oberen Ende der Straße war eine Gärtnerei. Ich war begeistert. Sie hatten einfach alles. Alle Gemüsesorten, von denen wir in Berlin nur träumen konnten. Blumen in herrlicher Pracht. Meine Mutter erstand einen schönen Strauß für die Bäuerin. Unsere Verwandten waren sehr nett zu uns. Ich fühlte mich wie im Paradies. Kein Sirenenheulen, kein Bombenkrachen. Nachts brauchte man nicht angezogen ins Bett zu gehen. Ein schöner bunter Hahn weckte uns jeden Morgen. Nur der Ganter war nicht direkt mein Freund und machte mir Beine. Ich war immer froh, wenn ich auf der anderen Seite des hölzernen Tores war. Wasser musste vom Ziehbrunnen geholt werden. Es gab einfach alles zu essen. Am Freitag wurde Brot und Kuchen gebacken. Die Bäuerinnen trafen sich an dem Backofen, der nahe dem Dorfweiher war, und hatten ihren Schwatz, während die Backwaren im Ofen waren. Dann zogen sie wie zur Parade durchs Dorf, die großen Kuchenbleche auf dem Kopf balancierend, Pflaumenkuchen, Streuselkuchen. Klaus dachte, das ist das Schlaraffenland. »Hau mal rein, Klaus«, sagte der Bauer, und Klaus haute rein. Ich hatte die Sympathien immer auf meiner Seite. Ich war ein munteres Kerlchen, typisch arisch, hellblond und blauäugig, wie es damals so Mode war. Am nächsten Tag ging es auf das Feld, Mohn pflücken. Ich ließ mir immer die Mohnkörner in den Mund laufen. Meine Mutter sagte, Mohn macht doof. Am darauffolgenden Tag wurden Getreidegarben aufgestellt. Dort war auch ein junger Pole, der mir mit seiner Mütze und ein bisschen Speck eine graue Maus fing. So waren die Tage gefüllt mit Kartoffeln sammeln, die eine Kartoffelschleuder vorher aus dem Boden holte. An den Straßen standen Pflaumenbäume. Ihre Äste hingen Trauerweiden, gleich beladen mit den herrlichsten Pflaumen. Wir hatten keine Langeweile. Eines Tages fuhren wir mit dem Ochsengespann in die nächste Stadt zum Markt, um Waren zu verkaufen und einiges zu besorgen. Die Ochsenpopos schaukelten vor uns hin und her in gleichmäßigem, ruhigem Takt. Umso erstaunter war ich auf der Rückfahrt, wie schnell wir die Strecke zurücklegten. Der Bauer sagte, ja, ja, die denken an ihren Stall und das Futter. Die herrliche Zeit war viel zu schnell vorbei. Im September kamen wir am Anhalter Bahnhof im zerstörten Berlin an. Meine Mutter nahm eine Pferdedroschke und wir fuhren unter dem Brandenburger Tor durch in Richtung Wedding. Im September wurde ich eingeschult und wir kritzelten auf unsere Schiefertafeln die Buchstaben des altdeutschen Alphabetes. So treudeutsch war man. Bloß nicht lateinisch, das schreibt ja die restliche Welt. Vor Beginn des Unterrichts mussten wir uns im Kreis aufstellen und mit dem bekannten erhobenen Arm ausrufen, unserem Führer Adolf Hitler Sieg Heil. Meistens heulten mitten im Unterricht die Sirenen und wir mussten, haste was kannste, nach Hause rennen, wo wir uns dann im Keller trafen. Die Angriffe wurden immer häufiger, sodass der Schulbetrieb völlig eingestellt werden musste. Mein Vater kam auf Besuch, denn er war in einer Kaserne in Fürstenwalde, wo er als Brückensprengpionier ausgebildet wurde. Es war wieder ein Nachtangriff. Wir saßen im Keller, während mein Vater auf dem Dach als Luftschutzwart Wache stand. Es war eine Nacht der Brandbomben. Diese heimtückischen Dinger explodierten immer in kleinen Stücken und ließen dann einen Feuerstrahl los, der was anzündete, während der Rest auf eine andere Stelle flog und so weiter. Mein Vater guckte in alle Wohnungen im oberen Stock und zuletzt in unsere. Da war so ein Biest. Es fiel durch die Decke auf den Tisch und sprang dann unter die Couch, wo sie das Kopfteil anzündete. Mein Vater schob das Ding auf die Müllschippe, um es auf den Balkon zu werfen. Unterwegs explodierte das Ding nochmal. In der ganzen Straße warfen die Leute brennende Betten und Gegenstände auf die Straße. Am nächsten Morgen läutete es wie wild an der Tür. Der Vater meines Freundes, ein Nazi, stand vor der Tür, hochrot. »Kurt«, sagte er, »deine Frau grüßt immer noch mit Guten Morgen anstatt des deutschen Grußes.« Mein Vater sagte, »Spinnst du? Siehst du nicht, dass die ganze Scheiße bald zu Ende ist?« »Ich bringe dich vor das Parteigericht«, schrie der andere. Meine Mutter und ich haben dann meinen Vater in der Kaserne in Fürstenwalde besucht. Wir erreichten Fürstenwalde mit der S-Bahn und mussten dann mit der Fähre übersetzen. Mein Vater war dort in einem kleinen Zimmer mit einigen Kameraden. Er zeigte uns sein Essgeschirr, einen Blechnapf und einen Löffel. Er sagte, nach dem Essen lecke ich den Löffel immer ab, dann spare ich mir den Abwasch. Mein Vater hatte immer noch einen sehr guten Humor. Wir gingen dann in den Feldern außerhalb der Kaserne spazieren. Dort waren Saubohnen angebaut, die so groß waren, dass ich mich darüber wunderte. Wenn ich gewusst hätte, dass es das letzte Mal sein würde, dass ich meinen Vater sehen würde. Ich hätte so viele Fragen an ihn gehabt und ihm gesagt, wie lieb ich ihn habe. Mein Vater wurde dann nach Litzmannstadt in Polen gesandt, von wo wir dann noch zwei Briefe erhielten und dann nichts mehr von ihm hörten. Er wurde dann als vermisst erklärt. Weil wir gerade bei den Soldaten sind, muss ich noch über meinen Onkel Franz berichten, der Pilot war und den ich sehr bewunderte. Er war im Krieg in Afrika und Stalingrad und wer weiß wo noch. Das war der Onkel, der mir immer die Schokolade mitbrachte. Eines Tages nahm er mich mit nach Staaken, einem Luftwaffenstützpunkt westlich von Berlin. Dort zeigte er mir den Wieseler Storch, ein Vorgänger des Hubschraubers. Das war ein ziemlich abenteuerliches Gebilde. Durch die Propaganda in den Kinos und meinem Onkel war es für mich klar, dass ich einmal Pilot werden wollte. Jungen träumen ja sowieso vom Fliegen, wenn sie schwindelfrei sind, und das war ich. Meine Schwester wurde am 6. März 1945 geboren. Meine Mutter fragte mich nach einem Namen und ich wusste auch gleich einen, denn im Radio sang ein Soldatenchor, auf der Heide blüht ein kleines Blümerlein und das heißt Erika. Erika war ein richtiges Kellerkind, denn wir waren oft im Keller. Die Russen rückten von der Oder vor und es muss irgendwann im April gewesen sein, als Kampfhandlungen direkt bei uns stattfanden. Ich stand im Kellerausgang und guckte hoch zu Himmel, wo sich gerade ein deutsches und ein alliiertes Flugzeug beschossen. Im Stockwerk über mir schossen die Russen auf die Deutschen im gegenüberliegenden Häusern mit dem Maschinengewehr. Die Kugeln der Deutschen schlugen in die Hauswände ein und ich fühlte den Putz auf mich niederrieseln. Da war zum Glück kein Geschoss dabei, das meinen Namen trug. Niemand sagte mir, dass es zu gefährlich wäre, dort zu stehen, denn jedermann hatte mit seiner eigenen Angst zu tun. So saßen wir im Keller und harrten der Dinge, die da kommen würden. Unsere nette Schokoladenfrau, Frau Wolter, verteilte ihre Vorräte an uns und sagte, die Russen brauchen das nicht unbedingt zu kriegen. Das war auch gut so, denn für eine Woche sollten wir nichts mehr zu essen bekommen. Und dann kamen die ersten Russen in den Keller und ein Russe guckte zu meiner Schwester und sagte, »Oh Kindchen, oh Kindchen«, worauf meine Mutter in hysterischer »Hilfe, Hilfe« Schreie ausbrach, was ja auch verständlich war, weil die Frauen oft vergewaltigt wurden. Am siebten Tag kam ein Russe mit einem Essgeschirr und brachte eine gut riechende Suppe. Die Russen hatten Essen gekocht von den Pferden, die in den Kampfhandlungen umkamen, und verteilten sie an die hungernde Bevölkerung. Besagter Russe reichte mir das Essgeschirr und ich wollte gerade essen, da sagte meine Mutter, Ein deutscher Junge nimmt nichts von einem Russen. Der Russe zog seine Pistole und bedrohte meine Mutter und sagte, Junge, isst! Viele Russen konnten Deutsch oder vielleicht waren sie besonders für diesen Zweck eingesetzt. Eines Tages kam unser Kohlenhändler in den Keller gestürmt. Er war vor dem Krieg Kommunist und schrie, wo ist das verdammte Schwein? Womit er den Nazi meinte, der mit meinem Vater schon die Auseinandersetzung hatte wegen des Heil Hitlers. Einige Soldaten waren an den Laternenmasten von der SS aufgehängt, was nicht gerade ein schöner Anblick war für einen Jungen. Besagter Nazi war nach Westen zu den Amerikanern geflüchtet, wo er einer Herzattacke erlag. Das Sterben war in großer Mode. Hitler hatte Selbstmord begangen, sowie Propagandaminister Josef Goebbels mit seiner ganzen Familie. Meine Mutter und die Mutter meines Freundes, die auch gerade ein kleines Kind hatte, beschlossen, die Familien im Plötzensee zu ertränken. Nun war das Wasser im Anfang Mai noch ziemlich kalt und ich konnte nicht schwimmen. Also schrie ich wie am Spieß, denn ich wollte nicht sterben. Vor dem Krankenhaus Paul Gerhard Stift stand ein Russe Wache mit Gewehr über. Das Krankenhaus diente als Lazarett. Er kam rüber und sagte auf Deutsch, was ist hier los? Worauf die beiden Frauen ihr törichtes Ansinnen fallen ließen. Manchmal braucht es eben ein männliches Wort, um die Frauen zur Vernunft zu bringen. Das war eine Lehre, die mir das Leben gab. Ich lernte daraus, dass man immer schön auf sich selber aufpassen muss. Ich habe oft an die beiden russischen Soldaten gedacht und ihnen einen heißen Dank gesandt, wo auch immer sie sein mochten. Es war wohl Anfang Mai, als wir zum ersten Mal in unsere Wohnung konnten. Wir hatten auf Anweisung die Tür offen gelassen, wodurch sie nicht eingetreten war. Es lag alles etwas durcheinander. Die Russen hatten im Wohnzimmer ihre Fahrradkünste versucht. Unsere Fenster waren dem Sankt-Nitglas gewidmet und durch die vom Glas befreiten Fenster drang der Duft vom blühenden Flieder, der unten im Hof blühte. Die Sonne schien warm und ich empfand trotz allem das Leben als schön, denn Kinder sehen die Situationen ganz anders. Wenn wir Wasser brauchten, mussten wir mit Eimern runter auf die Straße, wo große, gusseiserne Pumpen standen. Außerdem stand auch eine Schlange von Menschen davor. Diese Pumpen waren natürlich schon viele Jahrzehnte da und dienten ursprünglich zum Tränken der Pferde. Auf der Straße fuhren die Russen mit kleinen Wagen umher. Es waren eigentlich Schlitten mit Rädern darunter. Sie haben diese bestimmt im Vormarsch als Versorgung benutzt und nun durch mangelnden Schnee durch Räder ersetzt. Gezogen wurden diese Gefährte von kleinen Panje, Pferdchen. Ich hatte eine interessante Zeit. Ich stöberte viel in den Ruinen rum und fand einiges zum Spielen. Wir hatten einen Hausobmann, der uns sagte, dass wir Radios auf den Hof bringen sollten. Meine Mutter sagte, das machen wir genau nicht und verbarrikadierte die Wohnungstür. Wir hatten eine Zweizimmerwohnung und so mussten wir Untermieter aufnehmen, denn die vielen ausgebombten Leute hatten ja kein Dach über dem Kopf. So bekamen wir ein Ehepaar mit einer erwachsenen Tochter in das Wohnzimmer. Ihre Wohnung lag in der Müllerstraße, die Vorderfront war weggerissen und man konnte die Küche mit Tisch und Schrank von außen sehen, aber es war zu gefährlich, reinzugehen, denn das Haus konnte jeden Moment einstürzen. Die Tochter war eine Chemikerin und eine begeisterte Klavierspielerin. Wenn sie abends von Arbeit kam, spielte sie die ungarische Rhapsodie, worauf meine Mutter sagte, sie spielt schon wieder die Hunger-Rhapsodie. Klaus Regenberg, Lowood, Queensland.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.